Amen. Ich hatte uns zu Beginn dieses Gottesdienstes gegrüßt mit einem Vers aus Daniel 9. Im Buch Daniel Kapitel 9 schreibt Daniel, er hat das Jeremia-Buch gelesen. Das hat ihn beunruhigt, weil er dort gelesen hat, wie Gott dem Jeremia aufträgt, Gericht zu verkündigen, weil das Maß voll ist und weil das Volk Israel, weil Juda durch alle Warnungen, die Gott ihm hat zukommen lassen, nie reagiert hat. Immer im gleichen Stiefel einfach weitergemacht. Und Gott hat durch Jeremia gesagt, das Maß ist voll. Und hat Gericht ankündigen lassen. Der Predigttext heute, ein ganz kurzer, steht im Buch Jeremia. In diesem Buch, das voll ist von Gerichtsankündigungen. Und da gibt es zwei Verse in Jeremia 9, die möchte ich uns lesen. Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr, der Weise, rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Worauf kann ich stolz sein? Worauf kann ich stolz sein? Ich weiß, das ist keine Überschrift in einem christlichen Gottesdienst, weil wir alle wissen, Stolz, das ist ein bisschen schwierig. Und deshalb lasst mich mal kurz erklären, was ich damit meine. Wir alle brauchen etwas in unserem Leben, was uns zeigt, wer wir sind und wo wir hingehören. Wir alle brauchen etwas, was uns im Innersten, dort, wo wir ganz allein sind, wo wir nicht auf der Party sind, wo wir nicht in großer Gesellschaft sind, sondern wo ich mit mir allein bin. Wo ich weiß, das ist der Haken, an dem ich hänge. Das ist der Grund, warum ich da bin. Da gehöre ich hin. Und wir haben das alle erlebt, erfahren. Ein kleines Kind, das muss diese Frage gedanklich, intellektuell gar nicht beantworten. Da ist Mama, da ist Papa und es ist klar, dort wo die sind, da bin ich daheim, da gehöre ich hin. Uns kann mir nichts passieren. Und wir haben das vielleicht selber erlebt oder gehört, welche unabsehbar weitreichende Schäden das für Kinder mit sich bringt, wenn genau diese Beziehungen nicht das halten, was sie versprechen. Wenn es uns als Eltern nicht gelingt, so Eltern zu sein. Aber dann beginnt das ja schon in der Schule, wo das eigentlich nur drauf ankommt, mein Selbstwertgefühl, wenn die Noten stimmen. Oder bei mir haben die Noten eh nicht gestimmt, bei mir war es eher der Sport. Dass man da ganz vorne dabei ist. Dass man es den anderen zeigen kann. Daraus kann man das ziehen. Wenn man den anderen zeigen kann, ich bin's. Ich kann's. Und dann geht das weiter. Plötzlich werden diese Bindungen zu den Eltern, die einem das eigene Dasein über manche Tage und Jahre so völlig fraglos gemacht haben, dass das nicht mehr ausreicht. Ich brauche neue Gründe. Und wenn das in der Schule läuft, wenn ich gute Freunde habe oder die wichtigen Freunde habe, dann bricht dieses Fragen gar nicht so auf, aber wehe, da geht irgendetwas schief. Oder auch später. Vielleicht ist dir diese Frage, warum du überhaupt da bist, welchen Platz du hast, noch gar nicht so zu Bewusstsein gekommen, an die Oberfläche gekommen, weil alles gelaufen ist. Karriere, ganz okay. Eine gute Freundin oder ein Freund. Beziehung ganz in Ordnung. Junge Familie, Kinder. Man hat so viel zu tun, die Frage stellt sich gar nicht. Aber wehe, es kommt irgendeine Krise. Irgendwann komme ich ins Stolpern. Und dann ist sie da, diese Frage, was soll das? Was mache ich hier? Wer bin ich? Was hält mich? Und eigentlich ist das eine Frage, die uns permanent in der ganzen Entwicklung unseres Lebens begleitet, mich herausfordert. Und ich muss Antworten finden auf diese Fragen. Das steckt dahinter, wenn ich diese Frage gestellt habe, worauf kann ich stolz sein? Was ist der Anker, der mein Boot hält? Und Gott lässt durch Jeremia in diesen zwei Versen zwei Gedanken dem Volk sagen. Und wir wollen heute Morgen kurz darüber nachdenken. Zunächst einmal lässt Gott sagen, es gibt die Gefahr, dass du aufs falsche Pferd setzt. Es gibt die Gefahr, dass du die Priorität falsch setzt. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums. Weisheit ist in der Bibel etwas ungeheuer Hochgeschätztes. Daniel war so ein Weiser. Und damit meint die Bibel nicht nur einen hohen IQ, eine hohe akademische Ausbildung, sondern damit mit Weisheit meint die Bibel auch ganz praktische Lebensweisheit. Das wird hochgeschätzt. Und das ist der Grund, warum das in der Bibel, auch im Alten Testament, immer etwas mit Lebenserfahrung zu tun hat. Weise sind Ältere. Nicht junge Karrierehengste. Daniel wäre so einer. Und bei Daniel lesen wir in Daniel im 2. Kapitel. Dort sagt er, er als einer der herausragenden Weisen, er sagt in Daniel 2, dort ist er herausgefordert mit allen Beratern dort im babylonischen Weltreich, weil ihm gesagt wird, ihr könnt einen Traum des Königs nicht deuten, ihr werdet alle einen Kopf kürzer gemacht. Und Daniel bittet Gott, dass er ihm helfe. Und dann, als Gott ihm den Traum eröffnet, da sagt er, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis und Einsicht. Weisheit, das bestreitet Gott hier gar nicht im Jeremia. Es gibt Menschen, die weise sind. Aber er sagt, wer sich rühmt, wer stolz sein will, wer nach dem Boden schaut, auf dem er stehen kann, der verlasse sich nicht auf seine Weisheit. Selbst wenn er weise ist, das ist's nicht. Der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Vielleicht kennen manche von Ihnen aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter, den Simson. Das war ein Starker. Der hat einfach Stadttore unter die Arme genommen, ausgehängt und mal kurz weggetragen. Oder Gott sagt das seinem Volk, wie das ist mit der Stärke. Mose schreibt, nachdem er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, und das noch einmal resümiert am Ende seines Lebens vor dem Volk, da sagt er dem Volk, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dies Vermögen erschafft. Wer sich rühmt, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Da gibt es eine interessante Stelle im Alten Testament. Gott hat überhaupt nichts, wenn ich das richtig sehe, gegen Reichtum. Er stellt das ja hier fest, da gibt es Reiche. In Klammer gesagt, wir würden wahrscheinlich alle darunter fallen. Auch der, der denkt, naja, meine Eltern könnten mir das Taschengeld durchaus ein bisschen erhöhen. Da gibt es in 2. Könige 20 eine Geschichte vom König Hiskia. Von dem wird ausdrücklich gesagt, das ist einer, der in den Augen Gottes löblich ist. Der macht's richtig, der fragt nach Gott. Und dann schickt ihm Gott eine Krankheit. Hiskia wird krank. Und der Prophet Jesaja kommt zu ihm und sagt, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und Hiskia dreht sich in seinem Bett um, heult und betet zu Gott. Und sagt, Gott, du weißt doch, ich habe immer alles versucht, richtig zu machen, immer nach dir gefragt. Und ich würde gern noch ein bisschen leben. Und Gott sagt dem Jesaja, du Jesaja, dreh noch mal um, geh noch mal zum Hiskia und sag ihm, ich habe ihn gehört. Ich schenke ihm noch mal 15 Jahre. Und das macht sich unter den Verbündeten vom Hiskia, geht diese Nachricht rum. Und vom Herrscher aus Babylon kommen Gesandte, bringen Geschenke. Die machen einen Krankenbesuch. Und Hiskia ist so glücklich, dass er diese Gesandten mitnimmt und ihm alle Schatzkammern zeigt, seinen ganzen Reichtum zeigt. Und Gott schickt den Jesaja noch einmal und sagt, wer war denn das, der dabei, weil waren denn die Leute, die da bei dir waren? Und der Hiskia sagt, naja, das war ein Krankenbesuch aus Babylon. Und was hast du denen gezeigt? Und der Hiskia sagt, alles, alles, was ich habe, meinen ganzen Reichtum habe ich denen gezeigt. Einfach aus Dankbarkeit, aus Freude. Und Jesaja sagt, Hiskia, alles, alles, was du hier gezeigt hast, wird nach Babel verfrachtet werden, wird nicht hier bleiben. Kommt alles weg, alles weg. Versteht ihr? Das Rühmen, das sich Rühmen an Weisheit, an eigener Weisheit, an eigener Stärke, an eigenem Reichtum, das machen nicht nur die, die nicht nach Gott fragen. Das liegt uns so nahe, das steckt so tief in uns drin, dass wir uns darauf verlassen. Und Gott sagt, pass auf, pass auf. Es passiert selbst einem Hiskia, dass er seinen Selbstwert auf seinem königlichen Reichtum bezieht. Und Gott sagt, zu kurz gesprungen, aufs falsche Pferd gesetzt, Priorität falsch gewählt. Paulus schreibt im Korintherbrief, was hast du denn, dass du nicht empfangen hast? Weisheit, Stärke, Reichtum. Was heißt das denn, wenn du sagst, mein? Paulus sagt, alles geschenkt. Natürlich hast du dich in der Schule vorbereitet, hast versucht zu lernen. Natürlich hast du im Studium dich reingehängt. Natürlich hast du dich bemüht, in deinem Job ordentliche Arbeit zu leisten. Aber am Ende des Tages, wenn man genau hinschaut, geschenkt, dass manches geklappt hat, aus der Perspektive Gottes geschenkt. Der zweite Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Gott lässt den Jeremia sagen, wer sich rühmt, also das Rühmen an sich ist gar nicht schlecht. Hier steht übrigens genau das Wort, das wir im Halleluja Gott loben, Yahweh loben, dieses Wort steht hier, Halal. Wer sich rühmt, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich kennt. Diese Einsicht, von der Jeremia hier redet, das ist der Gegenpol zu der Einsicht, die Eva im Garten Eden verlockt hat, von der Frucht zu nehmen. Erinnert ihr euch dran? die war verlockend, als die Schlange ihr das eingeflüstert hat, weil sie Einsicht vermittelt, verspricht, klug zu machen. Steht genau dasselbe wie hier. Wer sich rühmt, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat, nicht wie damals im Garten Eden, unabhängig zu sein von Gott, zu sein wie Gott, sondern Einsicht, dass er Einsicht hat, mich zu kennen. Und dass ich es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Haben wir diese Einsicht? Kennen wir diesen Gott? Das, was hier von ihm gesagt wird, Gnade, Recht und Gerechtigkeit, das sind Begriffe, die haben wir schon irgendwo abgespeichert in unserem frommen Vokabular. Aber was heißt das denn? Lasst es mich einmal ganz kurz versuchen, auf einen Nenner zu bringen. Gott sagt hier, ich bin der Herr, der Gnade übt auf Erden. Recht und Gerechtigkeit, das sind, wenn wir die Bibel einmal daraufhin durchschauen, das sind Begriffe, die haben eigentlich ihren Platz dort, wo es um Gemeinschaft geht. Das sind keine formalen Begriffe, keine abstrakten Begriffe. Und Gnade ist zunächst einmal die unverdienbare Zuwendung Gottes. Unverdienbar, weil er aktiv wird, Gemeinschaft ermöglicht zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nichts tun kann. Diese Gnade sehen wir zum Beispiel in der Schöpfung. Dass es uns überhaupt gibt, ist so ein Akt der Gnade. Oder dass Gott sich in seinem Sohn Jesus wieder zugänglich macht, dass er uns erlöst, das ist Gnade. Dass Gemeinschaft mit ihm wieder möglich ist, weil Gott initiativ geworden ist. Das Recht, Gott, der das Recht übt. Da geht es nicht nur um die Juristerei, sondern da geht es darum, dass dieser Gott eine Ordnung schafft und gibt, die Gemeinschaft überhaupt ermöglicht. Ohne diese Ordnung halten wir es gar nicht miteinander aus. Das macht Gott, der uns die 10 Gebote gegeben hat, der uns zeigt, wie wir miteinander umgehen können. Und Gerechtigkeit übt Gott auf Erden. Gerechtigkeit, das bedeutet, dieser Gott ist der Garant dafür, dass Gemeinschaft nicht nur möglich ist, nicht nur punktuell gestartet werden kann, sondern dass Gemeinschaft auf die Länge hin möglich ist. Wenn da keiner ist, der dafür sorgt, der garantiert, dass die Ungerechtigkeit, die mir passiert, dass die nicht irgendwann mal richtig gestellt wird, dann funktioniert's nicht. Und Gott sagt, ich bin der, der Gerechtigkeit übt auf Erden. Darüber rühmt euch, dass ihr mich kennt, der genau das tut. Und damit lädt Gott durch den Jeremia sein Volk damals ein, hört doch auf damit. Eure selbst gewählten frommen Wege zu gehen. Besinnt euch wieder aufs Zentrale, aufs Eigentliche, dass alles in eurer Geschichte an mir hängt. Dass alles, was euren Bestand betrifft, an mir hängt. Und wenn wir das heute hören, dann ist das für mich eine neue Herausforderung, diesen Gott, der da redet, wieder in meinem Denken in die Mitte zu stellen. Und mal wieder durchzubuchstabieren. Ich will meinen Sonntag heute, ich weiß nicht, vielleicht geht es manchen von euch auch so, ab der zweiten Hälfte, der zweiten Tageshälfte, gehen die Gedanken schon wieder darum, wie mache ich das morgen früh im Büro? Was hat der Chef noch mal gewollt? Und was liegt da alles noch an? Und was hätte ich sollen schon vorgestern fertig machen? Und das ist das, was mich treibt so oft im Alltag, real. Und Gott sagt, stell mich in die Mitte. Stell mich in die Mitte. Ich bin derjenige, der Gnade übt, Recht und Gerechtigkeit auf Erden. Das gefällt mir, sagt Gott. Und ich merke, dass es mir geht, so wie dem Hiskia, dass ich schon fromm unterwegs sein will. Und es geht so schnell, dass die Mitte rausfällt und ich mich verleiten lasse, mich anderer Dinge zu rühmen. Dieser alte Ausspruch Gottes ist heute Morgen eine Einladung an uns, nicht mit dem Rühmen aufzuhören, nicht ganz nüchtern festzustellen, was wir alles in unserem Leben haben. Dafür dürfen wir dankbar sein. Aber Jeremia mahnt uns daran, mach es nicht zur Mitte. Rühme dich nicht dessen, es ist alles nur geschenkt. Und erinnere dich wieder daran, der Anker, das, was dich im Letzten hält, ist Gott. Alle anderen Dinge können heute auf morgen ändern. Wer bleibt, was bleibt, das verspricht uns Gott, ist er, der alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm und untereinander. Und wir wollen das jetzt gleich miteinander im Abendmahl ganz konkret machen.